Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Sie sind manchmal ein bisschen gruselig, oft komisch und auf jeden Fall so eigenwillig, dass man sie sofort erkennt. Die Zeichnungen des mit vielen Preisen dekorierten Künstlers Nikolaus Heidelbach. Er hat die Grimmschen Märchen, Andersen Märchen wunderbar illustriert und viele eigene Bücher gemacht. Kurz, Nikolaus Heidelbach ist einer der bekanntesten Zeichner, die wir haben, vor allem im Kinderbuchbereich. Und ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen sein neues Buch anschauen. Guten Morgen nach Köln. Herzlich willkommen, Nikolaus Heidelbach.
Schönen guten Morgen.
Marina heißt Ihr neues Bilderbuch. Da finden zwei Jungs ein Mädchen am Strand und nehmen sie einfach mit nach Hause. Da bleibt sie auch erstmal. Und gleich im ersten Bild, da sieht man ein Kind am Strand liegen. Da lief es mir gleich so ein bisschen kalt über den Rücken. Denn solche Bilder haben wir ja, da stecken ja ganze Tragödien dahinter. Die haben wir in der Presse gesehen. Hat sie auch tatsächlich so ein Bild zu dieser Geschichte inspiriert?
Ja, zumindest würde ich sagen, ist das ein Ursprung. Ich glaube nicht, dass irgendjemand dieses Bild vergessen kann von diesem kleinen Jungen, der da liegt. Nur ist das Problem, dass ich gedacht habe, was mache ich denn damit? Das ist eine ganz große Anmaßung, sich so ein Bild anzueignen, wie es übrigens andere Künstler getan haben. Und dann bin ich auf die Lösung gekommen, die bei mir immer verfängt, nämlich wenn man eine gute Geschichte zu erzählen hat. Und die hat mit den zwei kleinen Jungs zu tun, von denen Sie gerade geredet haben. Das nämlich, wie sieht so etwas aus durch die Augen von zwei kleinen Jungs? Und wenn ich das anschließen darf, da habe ich seit geraumer Zeit sehr einfach. Ich habe zwei Enkel.
Ah, und die sind sechs, dann so die Stichwortgeber.
Naja, die führen mir, es ist noch komplizierter, die führen mir vor Augen, wie zum Beispiel ich als Kind war, mit sechs, mit einem älteren Bruder. Und insofern konnte ich eine Perspektive daraus entwickeln. Und das halte ich für die, sagen wir mal, Rechtfertigung von diesem Buch, dass man sich ein solches öffentliches Bild oder einen öffentlichen Tatbestand in gewisser Weise aneignet.
Für diese beiden Jungs scheint das ja recht einfach alles zu sein. Die nehmen die einfach mit und die Mutter findet das auch in Ordnung. Und dann ist die Marina einfach erstmal bei denen zu Hause. Was ist das für eine Welt, in der die Dinge sich so einfach regeln lassen?
Naja, das ist vielleicht meine Welt, wo ich alles weggelassen habe, was mich an der Geschichte stören würde. Also was vom Zentrum ablenkt. Es geht mir darum, deutlich zu zeigen, wie reagieren zwei Kinder auf ein drittes Kind, was offensichtlich alleine ist. Und dann, wie reagiert dieses Kind wiederum? Dazu gibt es einen Schlüssel in gewisser Weise. Ich habe irgendwann mal gesehen, das ist aber bestimmt 15 Jahre her, dass in einem Slum in Afrika, ich glaube es war in Lagos, dass da Farbfernseher stehen in diesen Wellblechhütten. Und dann habe ich gedacht, ja genau, ich meine, heute ist das eine Binse. Die kriegen mit, was bei uns, jedenfalls in Medien, läuft. Und ich habe versucht, mir vorzustellen, wie geht ein Kind damit um, wenn es von da kommt und mit uns konfrontiert wird. Und die noch einfachere Lösung besteht darin, ich komme aus Köln-Nippes, da gibt es einen Markt und da sind dunkelhäutige Frauen mit ihren kleinen Kindern. Ich habe die seit Jahren vor Augen. Jetzt haben wir alles zusammen.
Die Marina ist ja, das ist eigentlich eine Geschichte, die sehr nah einerseits an unserer Realität, an unserer Wirklichkeit ist. Aber dann kommt doch auch das Märchenhafte rein, nämlich diese Meerwelt, die ich schon angedeutet habe, von der Marina dann erzählt, dass sie da herkommt. Wie kommt sie auf solche Ideen, Nikolaus Heidelbach?
Ja, wenn ich es Ihnen ganz ernst sagen soll, dann aus der Traumaforschung. Was macht denn ein Kind? Nein, ich muss etwas anderes vorausschicken. Ich hoffe, dass es mir in dem Buch gelungen ist, all diese Dinge in der Schwebe zu halten. Und das bedeutet, die Vorstellung, dass ein Kind eventuell Grauenhaftes erlebt hat und dann versucht, damit umzugehen, da ist ein Weg, sich in eine Fantasie zu flüchten. Und alles, was sie, Marina, in meinem Buch für diese Fantasie braucht, wird geliefert von der Umgebung. Wenn Sie sehen, dass die in ein Zimmer kommt, da hängt ein Plakat an der Wand mit einer Seejungfrau. Das heißt, die muss sich das gar nicht ausdenken, sondern denkt nur, aha, Seejungfrauen sind hier anscheinend beliebt. Also das ist der Gedankengang. Und dann entwickelt sie diese fantastische, wie ich finde, Fantasie, dass eben unter Wasser ihre Leute wohnen. Und das habe ich gezeichnet. Ich könnte mir vorstellen, also als es mir einfiel, habe ich gedacht, vielleicht finden Leute das auch makaber. Aber ich finde eben, dass wenn ein Kind diese Fantasie entwickelt, hat es einen ganz großen Charme. Dass darunter auch was anderes lauert, ja, würde ich sagen.
Bei meinen Kindern hat es funktioniert. Es scheint also in dieser kindlichen Logik überhaupt kein Problem zu sein, wie sie ihre Geschichten anlegen. Denn dann kommen ja auch, wie im Märchen, eben auch böse Leute in dieser Marina-Geschichte vor. Da kommt einer, der sagt, die Marina, weil sie eben dunkle Haut hat, die wäre zu lange im Ofen gewesen. Mhm. Da beißt die Marina ihn ins Bein. Die kann sich also wehren. Und dann stänkert der große Bruder des Erzählers, bis die Marina wegläuft. Also ich dachte mir dann, so richtig tröstlich für Kinder ist das Buch nicht. Was wollen Sie den Kindern denn stattdessen mitgeben?
Warum ist das denn nicht tröstlich für Kinder? Gucken Sie, Kinder erkennen sehr gerne wieder, wie sie selber sind. Und dieses Verhältnis zwischen großem Bruder und kleinem Bruder ist ein nach meinen Begriffen völlig normales.
Das stimmt.
Dieser große Bruder glaubt eben den Durchblick zu haben und reizt deswegen Marina immer weiter und glaubt irgendwann, er könne ihr beweisen, dass sie gar keine Meerprinzessin ist. Und der Kleine glaubt das. Übrigens, was mich reizt an solchen Sachen, ist zum Beispiel eine Szene, wenn Marina gerne badet. Und dann sagt der große Bruder, er hätte die gesehen durchs Schlüsselloch. Und dann sagt der Kleine, man kann gar nichts sehen durch das Schlüsselloch, wenn der Schlüssel von innen steckt. Mhm. Ich kenne Kinder, die sowas genau begreifen und wissen, aha, die haben also beide versucht, da reinzugucken, was die im Badezimmer macht. Und das sind Dinge, auf die ich großen Wert lege, dass es eine kindliche Perspektive gibt. Und die scheint mir doch sehr viel aufzufangen. Und im Übrigen finde ich es sehr tröstlich, dass am Ende der große Bruder den Kleinen tröstet und sagt, kann ja sein, dass sie doch eine Prinzessin ist. Und er muss es gar nicht ausdrücklich sagen. Das heißt, auch hier ist eine Schwebe und ich traue Kindern zu, dass sie das aushalten.
Sie sagen jetzt, das wäre in der Schwebe. Mir ist beim Vorbereiten ein Freund von mir eingefallen, der Komponist ist, der mal gesagt hat, bei ihm sind eigentlich die Pausen das Wichtigste in der Komposition. Da musste ich bei Ihren Büchern oder Ihren Zeichnungen auch dran denken, denn da bleibt ja auch ganz viel offen und ungesagt.
Ja.
Ist Ihnen das wichtig? Sind Sie auch so ein Komponist mit Pausen?
Ob ich ein Komponist mit Pausen bin, weiß ich nicht. Manchmal denke ich, meine Bilder sind zu voll und zu sehr mit Bedeutung aufgeladen. Aber es ist was Richtiges dran, dass das, was man nicht sagt, ist mindestens so wichtig wie das, was man sagt. Und das Schöne daran ist, wir bewegen uns ja in der Kinderliteratur und ich bin nun mal der festen Überzeugung und habe inzwischen auch die Erfahrung gemacht, dass Kinder genau das oder genau darauf ansprechen. Wenn man etwas offen lässt, dann kommen Fragen. Natürlich kann ich nicht beliebig irgendwie was an den Kindern irgendwas hinwerfen und sagen, so, jetzt macht euch eure Geschichte mal selbst. Nein, ich muss eine Version meiner Geschichte fest im Kopf haben und dahin zeichnen, aber dann die Möglichkeit offen lassen, für ein Kind, das es Fantasie entwickelt. Gucken Sie mal das Beispiel. Wenn ich sage, einmal kam eine Polizistin vorbei, aber Mama konnte sie beruhigen. Und dann sieht man diese Frau in der Tür stehen und die Polizistin mit ihrem Pferdeschwanz läuft wieder aus dem Bild. Sowas macht mir unglaublichen Spaß und es funktioniert. Kinder fragen dann, wie hat die das gemacht? Wie hat die Polizistin beruhigt? Mhm. Und dann kann man weiterspinnen.
Bei Ihnen ist ja nicht nur dieses Schwebende wichtig, sondern immer spielt in fast allen Ihren Bildern auch sowas leicht Unheimliches mit rein. Also da habe ich mich schon oft gefragt, auch früher, wenn wir die Hohler-Bücher gelesen haben oder die Märchen, sind Sie selber eigentlich so ein Gruselfan? Gucken Sie gern Horrorfilme oder lesen Sie gern Thriller? Ich schon, also weil ich finde, Gruseln macht unheimlich wach.
Also ich habe das früher viel gemacht, was weiß ich, mit 15, 16 und so bis Mitte 20 habe ich mich sehr dafür interessiert. Aber ich glaube, dass da etwas davor ist aus der Kindheit, weswegen ich daran so hänge. Ich würde auch gar nicht sagen Grusel, sondern das Unheimliche. Und ich halte das für eine zentrale Kindheitserfahrung als das Gegenstück zum Vertrauten. Und Kinder sind nach meiner Erfahrung hochsensibel im Empfinden von Vertrautheit und gestörtes Vertrauen. Und deswegen kann ich als, wie ich hoffe, ehrlicher Erzähler das nicht weglassen. Ich kann nicht weglassen, dass ein Meer zum Beispiel auch was Unheimliches hat. Oder dass eine Großstadt, wenn sie denn bei mir vorkommt, Ecken hat, wo man denkt, ach, da gehe ich aber besser mal nicht hin. Und dieses Empfinden sehe ich bei Kindern auch oft in ein und derselben Situation sprunghaft viermal hin und her. Also von Vertrauen zu Angst, Bedrängung und so weiter und wieder zurück. Ich halte das für ein Grundgefühl.
Unbedingt, ja. Ich habe ja ganz zu Anfang schon gesagt, dass mir das so geht, dass wenn ich irgendwo im Buchladen ein Buch von Ihnen sehe, sehe ich das schon am Eingang, dass das von Ihnen ist. Also Sie haben so eine ganz, ganz spezifische Bildsprache entwickelt. Jetzt sagen ja Autoren oft, dass sie lang brauchen, bis sie für einen bestimmten Stoff so einen Tonfall finden. Ist das bei Ihnen gar nicht so? Sind Sie sofort mit der Bildsprache in der Geschichte drin? Oder wie kriegen Sie das hin, dass man Sie sofort erkennt?
Oh, das ist eine schwierige Frage, um nicht zu sagen eine Falle. Also die eine Möglichkeit wäre, dass ich immer dieselben Fehler mache und dass man die sofort wiedererkennt. Die andere Seite wäre, dass ich im Lauf der Jahre eine Sicht auf Welt entwickelt habe, die man wiedererkennt sofort. Was weiß ich? Ich meine, meine Frau sagt immer, ich könnte nur zwei Nasen, ihre und meine, und daran wird man mich immer erkennen. Das muss ich natürlich als Kritik hinnehmen. Aber genau kann ich Ihnen nicht sagen, weil diese Art von Sicht passiert mir. Das andere, was Sie gefragt haben, ist für mich wesentlich einfacher zu beantworten. Ich beschäftige mich mit so einem Stoff. Das heißt, da können manchmal Jahre vergehen, bis ein solches Buch rauskommt. Und dann überlege ich mir genau, wie ich das erzählen will, mit wie kurz, wie lang ist es überhaupt ein Buch oder ist es zum Beispiel nur ein Blatt. Es gibt eine ganze Reihe von Projekten, die ich hatte, die sind dann schließlich in einem einzigen Blatt gemündet, was bei mir zu Hause in der Mappe liegt.
Aber wenn Sie sagen, Sie beschäftigen sich jahrelang damit, zugleich sind Sie ja wahnsinnig aktuell. Also das letzte war so ein Corona-Tagebuch, diesmal eben Kind auf der Flucht. Die Klimakrise spielt ja auch bei Marina mit rein. Sitzen Sie schon an einem Buch zum Ukraine-Krieg?
Jetzt wollen Sie mich ärgern.
Nein, das ist mir vollkommen fern, im Gegenteil.
Nein, ich bin nach meinem Wissen eigentlich noch nie aktuell gewesen, außer in der Corona-Zeit. Das hat mich einfach gejuckt, aber das ist ja kein Kinderbuch. Und dieses Buch, jetzt erinnern Sie sich bitte, wie lange wir diese Flüchtlingskrise oder Situation schon haben. Ich habe allein in den letzten Jahren zweimal in Frankreich Urlaub gemacht in der Nähe von Calais, wo die Franzosen dann staunen, dass man da Urlaub macht. Und da ist man mit dieser Situation konfrontiert. Insofern wäre ich nicht darauf bedacht, unbedingt aktuell zu sein, sondern was mich interessiert, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, ist eigentlich eine grundlegende Situation, die unter Kindern passiert. Und da bietet sich das an. Ich bin, hoffe ich, nicht zu aktuell.
Nein, überhaupt nicht. Absolut gelungen, das Buch, Nikolaus Heidelbach. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für Sie.
Ich danke Ihnen.
Dankeschön. Und das Bilderbuch Marina, über das wir gesprochen haben, das ist beim Belz Verlag erschienen.
Der Mops des Monats.
Wenn du sein willst, hör auf zu werden. Klingt nach einem Plan. Ob einem dabei ein, wie er sich selbst nennt, weniger praktischer Ratgeber mit dem Titel »Dämliche Vögel« weiterhilft, muss offen bleiben. Was auch für das ultimative Feedback-Buch »Danke für nix« gilt. Vielleicht dann schon eher das Weltretter-ABC, obwohl das hilft ja wahrscheinlich eher den anderen als uns selbst. Vielleicht helfen 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Wobei »Du bist der Hammer und deine Gewohnheiten werden es auch« dann doch eher nicht zu diesen 50 Sätzen gehört. My Christmas Wish klingt jahreszeitlich ein bisschen deplatziert. Big Summer im gleichen Verlag passt da schon eher. Fast. Und im Sommer soll es ja wieder auf Reisen gehen, nach dem Motto: Träum dich weg. aber besser nicht nach Schweden. Denn der Tod macht Urlaub in Schweden. Dazu passt das Grab in den Schären. Mordseefest klingt irgendwie, als würde man es schon kennen. Und bei Friesentorte für Fortgeschrittene ist zunächst nicht ganz ersichtlich, ob das nun empfehlenswert ist oder eher nicht. Nachdem wir letzten Monat Miss Merkel und ihren Mops zum Thema hatten, können wir jetzt noch Meets Marple draufsetzen in Meets Marple und die Kralle des Bösen. Die Frage, bist du ein Naturensohn, beantwortet man bestimmt besser nach der Lektüre von Rad, Land, Fluss. Danach gibt es vielleicht sogar Gelenke im Glück, heißt im Untertitel auch noch, so läuft's wie geschmiert. Wir antworten einfach kollegial mit Gruß vom Fuß. Kulinarisch gibt es ganz hip StudentInnenküche, quick und tasty. Ist zwar ein alter Titel, aber frisch mit Sternchen gegendert, also doch auch wieder neu. Jenseits davon ist Minimalismus das Thema in der Kochbuchbranche. Während man sich nachhaltig kochen unter einem Euro gerade noch vorstellen kann, wird es bei Gares ohne Bares schon schwieriger. Aber der Reim stimmt, irgendwie zumindest. Und wenn man aus Versehen zu viel eingekauft hat, kann man das für Kosmetik aus der Speisekammer verwenden. Essen und Metaphorik, das haut nicht immer hin auf Buchtiteln, aber den Versuch ist es allemal wert, wie bei Hühnersuppe für die Seele oder Ehrlich wie eine Currywurst. Ganz grundsätzlich geht es bei der Feststellung, wenn der Tod kommt, ist Sense, bei dem Versprechen, morgen wird Sex wieder gut und bei der bedenkenswerten Wahrheit, Liebe ist was, wo man durch muss. Der Mops des Monats aber, der geht diesmal an einen Titel, der, wenn man es sich genau überlegt, überhaupt, aber vielleicht auch hier, eine ganze Menge erklären kann. Der Mops des Monats geht an... Ich gehe davon aus, dass mindestens Koks im Spiel ist.
Der Mops des Monats, frisch gekürt von Hans von Trotha.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
GPE, so heißt er, der Shootingstar des europäischen Autorencomics. Seine Geschichten wirken so, als hätte er sie selbst erlebt. Und ob das auch bei seiner neuesten Graphic Novel ist, das weiß Regina Voss. So neu ist das Buch gar nicht, weil ich gerade sage, neueste Graphic Novel in Italien, wo dieser Gian Alfonso Pacinotti zu Hause ist. Da ist das Buch ja schon 2013 erschienen und heißt eben jetzt auf Deutsch tatsächlich nur eine Geschichte. Klingt fast so ein bisschen beliebig, würde ich erstmal sagen.
Ja, rein numerisch könnte uns der Titel wirklich in die Irre führen, weil da wird mitnichten eine Geschichte erzählt, da werden zwei Handlungsstränge verfolgt und dann gibt es noch unzählige Einschübe. Aber man kann diesen Titel eine Geschichte so als Hinweis auf die Lesart eigentlich verstehen. Das ist so das Angebot, ich erzähle euch hier eine Geschichte, ihr liebe Leser macht eure Geschichte draus. Und tatsächlich muss man sagen, im italienischen Original heißt es una storia, also es wird zu einem Wort zusammengefasst. Und da wird, glaube ich, dieses Überlagern von verschiedenen Geschichten und verschiedenen Interpretationen ein bisschen deutlicher. Hat man sich im Avant Verlag dagegen entschieden.
Und was haben Sie für eine Geschichte da jetzt rausgelesen, wenn Sie sagen, das muss man quasi selber machen?
Ja, also gucken wir uns mal den Plot an. Wir lernen die Hauptfigur Silvano Landi als Patienten einer Psychiatrie kennen. Der ist knapp 50, so ein hagerer Typ. Er hat unglaubliche Ähnlichkeit mit dem Autor. Kann man mal googeln, wenn man möchte, GP. Also wir erfahren im Gespräch unter den Ärztinnen und Ärzten, dass er wohl ein recht erfolgreicher Mensch ist und bisher auch nicht auffällig war. Er ist Schriftsteller. Jetzt sitzt er in der Psychiatrie. Er wurde aufgelesen von Passanten und ist tatsächlich wahrscheinlich, hat eine Schizophrenie. Und warum er da hingekommen ist, das erfahren wir Leser so nach und nach. Er wird nämlich förmlich von der Vergangenheit geflutet. Und diese Vergangenheit, das ist sein Urgroßvater, der hockt als Soldat im Ersten Weltkrieg im Schützengraben und schreibt immer wieder an seine Frau. Das ist auch das Material, was dem Landi dann vorliegt. Also es hat mich auch berührt, er versucht manchmal so verschiedene Versionen eines Abschiedsbriefes und dann muss er aber wieder ins Schlachtfeld und erlebt dort eben Traumatisches. Und Landi kann sich dem nicht mehr entziehen, liest diese Briefe, wird wirklich verliert jeglichen Bezug zur Gegenwart. Er textet auch seine Frau zu, sein Kind nimmt er nicht mehr wahr und die beiden verlassen ihn. Und das ist die mögliche Ursache für diesen Zusammenbruch.
Also das sind quasi zwei Ebenen, die da miteinander verwoben sind. Eine historische und eine gegenwärtige, oder wie ist das gemacht?
Ja, das ist tatsächlich jetzt dieser Punkt, wo man sehr genau hingucken muss. Es gibt diese zwei Hauptstränge, aber es gibt ja auch noch die Einschübe, von denen ich schon kurz sprach, die Gedankenwelt von Landi. Und beim ersten Lesen habe ich das nicht so schnell kapiert, wo befinde ich mich jetzt. Aber wenn man das dann so sich genau anguckt, wird tatsächlich in der Jetztzeit so die Vergangenheit immer, ich nenne es mal, getriggert. Da fällt irgendwie ein Wort oder da ist ein Bild zu sehen. Und schwupps sind wir als Leser oder als Leserin eben auf dieser Ebene, auf der Erzählung des Urgroßvaters. Und um mal ein Beispiel zu nennen, es gibt einen Baum, der immer wieder auftaucht. Der steht so einzeln auf dem Schlachtfeld. Darunter lagert der Urgroßvater mit einem Kameraden. Und die beiden unterhalten sich. Es fällt das Wort Baum und dann wird dem Bild praktisch die Farbe entzogen. Man sieht nur noch die Outlines. Und wir blättern um und tatsächlich sind wir dann in der Psychiatrie, wo die Bilder, wo die Zeichnungen von den Ärzten in dieser Form nur reine Schwarz-Weiß-Zeichnungen, Outlines gezeigt werden. Und vorher ist es sattes Aquarell. Also es wird wirklich in Form und auf der Textebene ganz klar immer rübergeführt. Und jetzt das wird immer zackiger.
Jetzt haben Sie schon ein bisschen was von dieser Bildsprache von GP so beschrieben. Aber wie muss man sich denn diese Graphic Novel vorstellen? Das ist ja eine Bildgeschichte.
Üppig. Also es ist wirklich üppig. GP reizt da alles aus, was es so gibt in der Comickunst. Dafür ist er auch bekannt, aber dieses Mal packt er das wirklich in ein Buch. Und vielleicht sortiere ich mal ein bisschen. Also die Ebene des Urgroßvaters ist noch recht klassisch erzählt. Es gibt eben diese Panels, die kleinen Bildformate, die wir aus dem Comic kennen. Und es gibt auch die klassischen Sprechblasen. Und diese Bilder sind Aquarelle. Wundervolle Aquarelle, so in der Farbgebung schwarz-grau. Manchmal färbt sich das auch alles in diesem typischen Kriegsorange-rot. Und die Gesichter, ausgemergelte Gesichter, sind mit Feinliner da reingezeichnet. Und die Ebene der Jetztzeit, die ist wirklich ein Sinnbild seiner Seelenzustände, weil die ist nicht zu fassen formal. Da gibt es zum Beispiel in der Psychiatrie eben diese Ärzte, Ärztinnen, die reine Outline-Zeichnungen sind oder die philosophischen Gedankengänge sind so zittrige Zeichnungen. Also da ist immer wieder ganz klar, so fühlt der Mensch sich.
Und hat sie das denn als Ganzes überzeugen können? Sind sie begeistert oder so ein bisschen höre ich so eine leise Skepsis daraus?
Nein, ich bin absolut begeistert, aber was man wirklich sagen muss, das ist jetzt kein Buch, was sich so schnell erschließt. Also ich habe wirklich gebraucht. Also man muss sich wirklich hinsetzen und man muss das wollen. Und das ist vielleicht das, was jetzt als leise Skepsis durchdringt. Dieses Buch macht Arbeit, aber das soll jetzt gar nicht entmutigen, weil tatsächlich sehe ich so diese Arbeit, diese Annäherung als Parallele zu dem, wie sich der Landi oder GP, man kann es ja vielleicht auch ein bisschen als autofiktional verstehen, sich der Geschichte des Urgroßvaters annähert. Und tatsächlich ist ja ein Trauma, was übertragen wird, auch sowas, was diffus bleibt, was sich in einzelnen Bildern, Situationen dann vielleicht mal zeigt und dann auch wieder verschwindet.
Also ein Buch, das Arbeit macht, aber gewinnbringende Arbeit, wenn ich es richtig verstanden habe. Regina Voss war das über eine neue Graphic Novel von GP. Der Titel ist eine Geschichte, übersetzt aus dem Italienischen von Miriam Alfano und erschienen ist das Buch im Avant Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Kurze Werbeunterbrechung bei uns. Bleiben Sie bei uns. Nach einer kurzen Pause geht's weiter. Bis gleich.
Nach nur einem Spot geht's weiter.
Ein sehr gut. Für saustarke 399 Euro. Für saubillige 399 Euro. 229 Euro. 199 Euro. 79 Euro.
Für 0 Euro.
Alles kostenlos.
Und für nur 5 Euro extra pro Monat.
100% sicher.
Haut und Hülle, Haut und Hülle,
Haut und Hülle, Haut und Hülle, Haut und Hülle, Haut und Hülle,
genommen von einem schnellen Tier, genommen von einem schnellen Tier,
gesund über den Weg, gesund
über den Weg, gesund
über den Weg, gesund
über den Weg,
Straßenkritik.
Ich bin Marie und das Buch, was mich am meisten bewegt hat in letzter Zeit, ist Die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Das Buch handelt von der Hauptperson Nora, die entscheidet, sich das Leben zu nehmen und dann aber anschließend daran quasi in diesem Zwischenleben entscheiden kann, welche Leben sie alternativ noch hätte leben können und dann in diese Leben eintaucht. Und das ist ein Buch, was von all den unterschiedlichen Leben handelt, die man selber leben kann. Und man kann entscheiden, welches Leben man leben möchte. Und für mich bedeutet das besonders viel, weil ich gerade am Ende von meinem Studium stehe und alle möglichen Optionen offen habe und mir das Buch vor Augen geführt hat, dass meistens die eigene Einstellung zu Sachen mehr aussagt als tatsächlich die Entscheidung, die man trifft. Die Auflösung, was am Ende passiert, ist natürlich die Spannung des Buches und auch das, was das Ganze ausmacht, denke ich, nicht zu wissen, wie das Ende ausgeht. Ja.
Marie liest in Hamburg Matt Haigs Roman Die Mitternachtsbibliothek, übersetzt aus dem Englischen von Sabine Hübner und erschienen beim Drömer Verlag. Die Litprom, das ist eine Organisation, die sich seit mehr als 40 Jahren um Übersetzungen von Literatur aus Afrika, Arabien, kurz aus dem globalen Süden kümmert. Angesiedelt ist sie bei der Frankfurter Buchmesse und sie gibt viermal im Jahr unter dem Titel Weltempfänger eine Bestenliste heraus mit Büchern, die sich unbedingt zu lesen lohnen, weil sie eben die Welt ins Haus holen. Aus aktuellem Anlass hat die Litprom jetzt mal ihr Kerngebiet verlassen und den Blick in Richtung Ukraine gelenkt mit einer Sonderleseliste. Und wie es dazu kam, das weiß Anita Jafari. Sie ist Jurorin und bis vor kurzem war sie die Leiterin der Litprom. Guten Morgen, Frau Jafari.
Guten Morgen.
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Denn eigentlich, ich habe es ja schon gesagt, kümmern Sie sich ja um den globalen Süden.
Ja, das stimmt. Das war auch eine Diskussion innerhalb unserer Jury. Also es gab einfach Stimmen in unserer Jury, die gesagt haben, wir können da jetzt die Augen nicht verschließen. Das ist, dieser Krieg hat eine solche Dimension und die Literatur hat uns einfach dazu auch viel zu sagen. Und es wäre einfach eine gute Idee, mal abzuweichen von unserem Schema und uns auch den Blick mal in diese Richtung zu lenken, weil wir auch so viel auch von der Literatur aus der Gegend, aus Osteuropa gar nicht wissen. So ähnlich wie bei den anderen Literaturen, um die wir uns kümmern. Und wir haben das tatsächlich diskutiert, ob wir damit nicht unsere Kompetenzen überschreiten, aber haben uns dann doch in einem sehr schönen Gespräch dann darauf geeinigt, dass wir das mal machen.
Und wenn ich das richtig sehe, haben Sie sicher auch ein paar Leute dazugeholt, die da sonst nicht dabei sind, wie Navid Kermani, oder?
Ja, also ich hatte den Wunsch und die Idee, dass wir die ehemaligen Juroren, denn die Jury wechselt ja auch immer mal wieder, zwar nicht nach einem bestimmten Schema, sondern mehr so organisch, aber zum Beispiel Navid Kermani war von Anfang an bei den ersten Runden dabei und auch Arno Wittmann zum Beispiel und die habe ich alle dazu geholt wieder und die waren auch sehr gerne bereit, auch Ilya Trojanow, der mal ursprünglich überhaupt die Idee zu dieser ganzen Liste hatte und jetzt aus Zeitgründen auch nicht mehr dabei ist, aber die waren alle sofort bereit, eine Empfehlung abzugeben. Das war sehr schön.
Und das ist ja diesmal auch, was auch anders ist, dass auch Sachbücher dabei sind. Das haben Sie sonst auf der, sage ich mal, normalen Welt Empfängerliste ja auch nicht.
Nee, das würde auch normalerweise, also das ist ja gar nicht unser Gebiet und das würde den Rahmen dieser Liste auch komplett sprengen. Aber in diesem Fall haben wir auch da eine Ausnahme gemacht, weil wir fanden, sicher ist es auch hilfreich, mal da ein bisschen mehr zu wissen. Und wenn es Menschen gibt, die da eine herzliche Empfehlung abgeben können, dann können wir das mal aufnehmen und haben wir einfach so haben wir gemacht.
Da haben Sie auch prominente Juroren wie Karl-Markus Gauss gewonnen. Also es sind lauter interessante Titel. Der, den Sie ausgesucht haben, der steht in der Rubrik Belletristik und ist von Sophie Oxanen auf der Liste. Hundepark heißt der aktuelle Roman dieser Autorin. Was finden Sie daran so toll? Warum soll ich das lesen?
Ja, also ich habe die schon kennengelernt, diese Autorin, als 2014 Finnland Gastland war. Und ich habe zufällig eine Reise ins Baltikum gemacht in dem Jahr. Und habe ihren Roman Fegefeuer damals gelesen, der auch ganz berühmt geworden ist. Und ich habe dieses Baltikum, also mit diesem Roman lesend vor Ort, nochmal ganz anders verstanden. Und nämlich genau die Bedrohung, die immer durch die Russen, die Besetzung, Das wird ganz hautnah erzählt, was dieses Baltikum da mit diesen unterschiedlichen Besetzungen jeweils durchgemacht hat. Und dann habe ich jetzt Hundepark entdeckt. Und da geht es ja vordergründig und auch in dem Klappentext, in der Reklame geht es eigentlich vordergründig um Leihmutterschaft, diese Fruchtbarkeitsindustrie, die in der Ukraine blüht. Und dann habe ich das mit großem Interesse auch im Hinblick auf das Kriegsgeschehen gelesen und sehr viel gelernt über die Ukraine. Das Buch spielt fast ausschließlich in der Ukraine, aber auch in Estland und in Finnland. Und es erzählt von den Verwerfungen, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion passiert sind. Denn wir wissen alle, es gab die Proteste, es gab viel Gewalt und Korruption und Elend in diesem Land. Und nicht umsonst ist ja auch die Fruchtbarkeitsindustrie dann so blühend oder auch dieser Heiratsmarkt, der da. Und das wird anhand der Protagonistin erzählt, die aus ihrem Elend rauskommen will. Dann merkt also, sie hat die Möglichkeit, weil sie auch gut aussieht. Sie ist als Model irgendwie mal ins Ausland gegangen und gescheitert, fürchterlich gescheitert. Und dann hat sie sich entschieden, dann könnte sie ja Leihmutter werden, weil sie ist attraktiv und danach wird ja geschaut. Und hat sich dann sehr schnell entschieden, dass sie auf die andere Seite will, nämlich als Agentur, als Agentin arbeiten will und richtig Kohle machen will damit. Und gerät in einen Strudel von einer Mafia und einem persönlichen Elend, das ich natürlich jetzt hier nicht erzählen kann und will. Aber es hat so Momente von einem Thriller. Also es passiert auch ein Mord oder eine Morddrohung. Und erzählt aber vor allen Dingen tatsächlich sehr viel über die Ukraine. Denn diese Autorin hat sehr gründlich recherchiert und kennt sich in diesem ganzen Gebiet aus. Und uns wird auch deutlich, dass wie nah Finnland ist, wie nah Estland ist, wie das alles zusammenhängt. Hochinteressant. Denn das Setting ist zum Beispiel, die erste Szene spielt schon in Finnland, eben in diesem Hundepark. Also dicke Empfehlung.
Und man hat ja auch von diesen Leihmüttern und der ganzen Problematik jetzt viel eben in der Presse. Erst am Wochenende hatte ich was darüber gelesen. Und über diesen Roman kriegt man darauf ja dann nochmal einen ganz anderen Blick. Wie sicher mit ganz, ganz vielen Romanen, die auf dieser tollen Liste sind. Welches haben Sie eins gefunden, wo Sie sich denken, das lese ich jetzt mal als nächstes?
Ich habe auch schon überlegt. Ich kann mich kaum entscheiden.
Ja, also das ging mir auch so.
Weil ich war auch sehr, beim Zusammenstellen der Liste habe ich gedacht, Mensch, wo fange ich an? Also ich würde vielleicht, ich kann es gar nicht genau sagen.
Also man muss drauf gucken, wir sagen unseren Hörerinnen und Hörern einfach unbedingt die Weltempfänger-Sonderausgabe-Liste anschauen. Die finden Sie im Internet. Und Anita Jafari, Ihnen sage ich vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute.
Ja, ich danke Ihnen für das Interesse. Ja,
alles Gute, Dankeschön.